Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 12. Mai auf Rabe. Heute gehen wir diesen Fragen nach. Warum die sogenannten Stadtverschönerer der Lorraine keinen Widerstand dulden? Wegen Petitionen gegen Kündigung droht Kebabladen eine Klage. Wieso starb Joseph Chiacqua während der Zwangsausschaffung aus der Schweiz? Seit 6 Jahren verschleppen die Behörden das Verfahren zur Aufklärung der Todesursache des Nigerianers. Wer ist die geschröpfte Milchkuh tatsächlich? Die Autolobby streitet sich mit den Umweltverbänden über die Verkehrsfinanzierungsabstimmung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Heute hat Ann-Karin Stolze die Nachrichten für uns.
Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff wird vorläufig ihres Amtes enthoben. Bei Redaktionsschluss lief die Debatte im Senat zwar noch, doch das Resultat der Abstimmung steht praktisch fest. Das heißt, Rousseff wird dann für ein halbes Jahr suspendiert und muss damit rechnen, ganz abgesetzt zu werden. Schon im April hat die Große Kammer des Parlaments die Absetzung von Rousseff verlangt. Dilma Rousseff von der linken Arbeiterpartei ist seit 5 Jahren Präsidentin von Brasilien. Letzten Herbst wurde sie knapp wiedergewählt. Allerdings verfügte sie im Parlament über wesentlich weniger Rückhalt als in ihrer ersten Amtsperiode. Im Unterschied zu zahlreichen anderen Politikern und Politikerinnen in Brasilien werden gegen sie keine Korruptionsvorwürfe erhoben. Gestolpert ist sie über eine Bagatelle, nämlich die Beschönigung einer Staatsrechnung. Ihre Amtsgeschäfte übernimmt der Vizepräsident Michel Tremer von der Mittepartei PMDP. Mehr zu den Hintergründen erzählt Inforedaktor Michael Spahr.
Dilma Rousseff hat angekündigt, gegen ihre Absetzung zu kämpfen. Ihre Begründung, das, was jetzt passiere, sei ein Staatsstreich. Auf den ersten Blick tönt das wie eine Ausrede von einer Präsidentin, die es nicht geschafft hat, die wirtschaftlichen Probleme des größten südamerikanischen Landes in den Griff zu kriegen. Auf den zweiten Blick steckt allerdings viel Wahrheit in dieser Begründung. Tatsächlich erinnern die Vorkommnisse an einen Putsch. Dilma Rousseff hat zwar ihre Popularität bei einem großen Teil der Bevölkerung verloren, doch sie wurde von der Mehrheit wiedergewählt. Und das ist der konservativen und neoliberalen Opposition ein Dorn im Auge. Seit über einem Jahrzehnt regieren die Linken und haben trotz viel Gegenwind einiges bewegt, was zum Beispiel die Armutsbekämpfung betrifft, aber auch was die Macht der einstigen Sklavenhalterfamilien angeht. Kein Wunder, demonstrieren heute auf den Straßen Brasiliens auch sehr viele Leute gegen die Absetzung Rousseffs. Zwar ist sie mehrfach von der rechten Opposition eingeknickt und auch in ihren Reihen kam es zu Korruptionsvorfällen, doch Dilma Rousseff bleibt für einen sehr großen Teil der Bevölkerung die beste Präsidentin. Denn die Alternative ist alles andere als rosig. Die alten Sklavenhalterfamilien wollen ihre Macht zurück, begleitet von unter anderem fundamentalistisch-christlichen Evangelikalen und Rassisten. Außerdem werden diese Politiker und Politikerinnen in Ministerämter heben, die tatsächlich unter Korruptionsverdacht stehen. Das Land, in dem in 3 Monaten die Olympischen Spiele ausgetragen werden, dürfte so schnell nicht zur Ruhe kommen. Der Widerstand gegen die Absetzung Dilma Rousseffs wird nicht ohne Grund weitergehen.
Das waren die Einschätzungen von Inforedaktor Michael Spahr. Kommen wir zu weiteren Meldungen. Massive Kritik am Basler Chemiekonzern Syngenta. 65.000 Menschen aus 59 Ländern protestieren gegen das Patent auf eine Tomatensorte aus Peru. Sie übergeben heute ihren Massenprotest dem Europäischen Patentamt. Beteiligt sind auch Organisationen aus der Schweiz wie die Erklärung von Bern, SwissAid und Pro Specie Rara. Sie wehren sich gegen die sogenannte Biopiraterie. Sie kritisieren, dass Syngenta zu Unrecht das Patent beansprucht, weil die neue Tomatensorte nur aus konventionellen Kreuzungen mit Tomaten aus Peru und Chile stamme. Zudem fürchten die Aktivisten, dass Züchterinnen und Züchter freien Zugang zum Zuchtmaterial verlieren würden durch die Monopolisierung und Privatisierung. Die Einsprecher wollen, dass das Patent für nichtig erklärt wird. Die Stadtberner EVP tritt mit Matthias Stürmer zur Gemeinderatswahl an. Stürmer wurde gestern Abend an einer Parteiversammlung nominiert. Stürmer ist seit 4 Jahren Stadtrat in Bern und tritt auf der Mitteliste an, zusammen mit BDP, CVP und GLP. Auch die SVP hat ihre Liste wieder komplett. Sie nominierte Daniel Lehmann als 5. Kandidaten. Lehmann ist Bauer und Jurist aus Oberbottigen. Er ersetzt Stefan Hofer. Hofer hatte seine Kandidatur zurückgezogen, nachdem bekannt geworden war, dass er ein Bordell geführt hatte. Die Kehrichtabfuhr in der Stadt Bern wird billiger. Um 10%. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Ab 1. Juli senkt sie den Grundtarif von 140 Franken auf 126 Franken pro Tonne. Grund dafür ist das verbesserte Geschäftsergebnis der Kehrichtverbrennungsanlage. Der neue Tarif gilt mindestens für 3 Jahre. Und nun zum Wetter. Morgen Freitag bleibt es grau und nass. Erst im Verlaufe des Samstags beginnt es allmählich aufzuklaren. Und am Pfingstsonntag zeigt sich endlich wieder die Sonne. Trotzdem bleibt es mit 13 Grad eher kühl.
Rabe Info.
Sage und schreibe 1100 Unterschriften sind in einer Petition zusammengekommen, welche den Erhalt einer beliebten Snackbar in der Lorraine fordert. Denn die Nordring-Pizzeria soll nach 12 Jahren Betrieb auf Ende Jahr schließen. Grund für die Schließung seien Geruchsklagen aus der Nachbarschaft, so der Vermieter. Deswegen wurde der Mietvertrag nicht verlängert. Doch in Zeiten steigender Immobilienpreise im Lorraine-Quartier erscheint die Begründung fadenscheinig. Nicht nur bei der Betreiberfamilie des Ladens, sondern auch im Quartier stößt der Entscheid auf Unmut. Die Solidarität mit dem Familienbetrieb ist groß. Die Liegenschaftsverwaltung reagiert darauf allerdings mit Einschüchterungsversuchen und droht sogar mit einer Klage. Unsere Praktikantin Lydia Huckebrink hat Doguš Kürečki von der Nordring Pizzeria gefragt, wie genau es dazu gekommen ist.
Die Petition ist zum Vermieter abgeschickt worden. Die Nachricht ist leider, bleibt es so, wie es ist. Und dazu haben wir noch eine, hat er noch drauf geschrieben, dass es eine weitere Verfahren oder einfach, genau, gibt, weil wir in die Öffentlichkeit gegangen sind. Also er hat einfach gesagt, dass es so bleibt, wie es ist und dass es Konsequenzen gibt, weil wir in die Öffentlichkeit gegangen sind. Aber ich muss da noch was dazu sagen. Wir haben ja nicht seine Firma schlecht dargestellt oder wir haben ja ihn selber ja auch nicht beschimpft oder schlecht dargestellt, dass man gegen uns was machen kann. Wir haben nur in der Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit gesucht, für dass wir eine Lösung bekommen, weil uns das Quartier sehr viel am Herzen liegt und weil wir einfach mit dem, was wir jetzt in der Hand haben, mit der Kündigung, einfach nicht einverstanden sind.
Herr Kürekci, Ihre Eltern betreiben den Betrieb seit 10 Jahren schon. Sie sind sehr verwurzelt im Quartier, Sie genießen einen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Die Petition wurde auch von weiten Teilen des Lorraine-Quartiers mitgetragen. Wie sind denn die Rückmeldungen von Ihren Gästen über die bevorstehende Schließung?
Gäste sind alle eigentlich nicht so einverstanden mit dem, was jetzt abgeht. Viele verstehen es eigentlich auch nicht, warum. Sie sagen, es ist schade, aber ja, sie verstehen es nicht, aber sie können ja auch nichts dafür machen.
Es sind ja nicht nur Sie, die das Haus verlassen müssen, auch die anderen WGs von oben mussten mittlerweile die Wohnungen räumen. Ihnen wurde gesagt als Begründung, dass es um Geruchsklagen ging. Wie sehen Sie das?
Ja, was soll ich Ihnen sagen? Der Grund ist Geruch und Lärm gewesen, bis wir das erste Mal in die Medien sind. Und danach hat es gehießen, dass es einfach, ja, dass er so etwas nie hier wollte. Also ich habe keine Ahnung, an was das liegt. Wir wissen auch nicht, was genau das Problem ist, warum das wir raus müssen. Was wir wissen ist, wir haben einen 10-Jahres-Vertrag gehabt, der ist leider vorbei. Und da ist nachher die Möglichkeit da gewesen, uns zu kündigen. Und das hat er auch gemacht.
Wie geht es jetzt für Sie und Ihre Familie weiter?
Wir werden sicher bis 2016 Dezember nicht nachlassen. Wir werden Vollgas geben, weil es ist halt unsere Existenz, wo wir hier aufgebaut haben. Meine Eltern und ich, wir haben sehr viel Zeit, sehr viel Kraft reingesteckt. Und ja, wir werden das nicht einfach so aufgeben.
Die Einschüchterungsversuche des Vermieters lassen wenig Hoffnung, dass er den Kürecskis doch noch entgegenkommt. Diese suchen inzwischen nach einer anderen Lokalität im Lorene-Quartier, in die sie ab 2017 ausweichen könnten.
Rabe Info.
Vor 6 Jahren starb Joseph Chiacqua auf dem Flughafenareal Zürich. Bei seinem Tod war er voll gefesselt. Auf diese Weise sollte der 29-jährige Nigerianer in sein Heimatland ausgeschafft werden. Sein Tod unter diesen Bedingungen rückte damals die Ausschaffungsmethoden der Schweiz ins mediale Rampenlicht. Doch noch bis heute ist ungeklärt, was genau damals vor 6 Jahren geschah und was zum Tod von Joseph Chiacqua geführt hat. Laut der Menschenrechtsorganisation Augen auf verschleppen die Behörden das Verfahren zur Aufklärung der Todesursache. Karin Bachmann hat die Details.
Joseph Chiacqua starb im März 2010 während einer Level 4 Ausschaffung. Das ist die höchste Sicherheitsstufe während einer Ausschaffung und bedeutet, Joseph Chiacqua war an Händen und Füßen auf einen Rollstuhl gefesselt, trug einen Helm und ein Spucknetz über den Mund. Hinzu kommt, dass der 29-Jährige vor der Ausschaffung mehrere Tage im Hungerstreik war. So wollte er sich gegen die Ausschaffung in sein Heimatland Nigeria wehren. Sein Tod machte vor 6 Jahren international Schlagzeilen. Heute ist er für die meisten vergessen. Doch nicht für die Menschenrechtsgruppe Augen auf, so Beatrice Bürgler.
Wir rollen den Fall nicht nochmals auf, sondern er war niemals abgeschlossen aus unserer Sicht. Das Verfahren läuft weiter. Obwohl die Staatsanwaltschaft es 2012 einstellen wollte, ist bis heute die Todesursache ungeklärt.
Von offizieller Seite her wäre der Todesfall von Joseph Chiacqua schon lange zu den Akten gelegt worden. Kurz nach seinem Tod bestätigte der Gerichtsmediziner, dass eine schwerwiegende Vorerkrankung von Chiacquas Herz die Todesursache gewesen sei. Diese sei nicht bekannt und zu Lebzeiten praktisch nicht diagnostizierbar gewesen und habe mit den Umständen der Ausschaffung und dem vorhergegangenen Hungerstreik nichts zu tun. Doch dieses Urteil machte die Menschenrechtsgruppe Augen auf stutzig, so Beatrice Bürgler.
Unsere Vermutung dazu mal, als wir das Gutachten gesehen haben, war tatsächlich, dass es sich um ein Gefälligkeitsgutachten handelt, weil im Gutachten überhaupt nicht klar herausgegangen ist, dass die Todesursache dieser Herzfehler, der festgestellt wurde, sein muss. Die Umstände des Todes von Joseph Chiacqua, die wurden nicht, in unserer Meinung nach, nicht genügend mit einbezogen, nämlich dass er an Gewalt ausgesetzt wurde, dass er am ganzen Körper zur Unbeweglichkeit gefesselt ist, mit Helm über dem Kopf, mit Spucknetz darüber und so das Bewusstsein verlor und dann gestorben ist.
Daraufhin übte die Menschenrechtsgruppe Augen auf harte Kritik an den Behörden. Denn das Gutachten schürte den Verdacht, dass es mehr der Schweizer Ausschaffungspolitik diene als der Aufklärung des Todes des Nigerianers, so Beatrice Bürgler von Augen auf.
Ja, es war ja so, dass nach dem Todesfall hat das damalige Bundesamt für Migration die Level 4 Ausschaffungen gestoppt und gesagt, sie werden erst wieder aufgenommen, wenn die Todesursache klar ist. Relativ schnell nach dem Todesfall wurde dann auch in den Medien Stimmen laut, die nach der Möglichkeit von Zwangsausschaffungen geschrien haben, weil die Kantone ja nicht mehr ihre Leute loswerden konnten, die sie unbedingt ausschaffen wollten. Als dann, es war im Sommer, dann das erste Gutachten gekommen ist und dieser Herzfehler genannt wurde als Todesursache, wurden nämlich die Level-4-Ausschaffungen wieder aufgenommen, mit Ausnahme eben von Nigeria. Nigeria hat damals gesagt, wir nehmen keine so vollgefesselten Leute zurück und daraus hat sich dann dieser Migrationspartnerschaftsdialog ergeben.
Dieser Migrationspartnerschaftsdialog stand aber seit Anfang an unter einem schlechten Stern. Beim ersten Sonderflug nach Nigeria seit dem Todesfall von Joseph Chiacqua schlug ein Polizist auf einen abgewiesenen Asylbewerber ein. Ein Kamerateam von der SRF-Sendung 10 vor 10 filmte die Szene. Und die Diskussionen um die Gangart der Schweizer Polizei bei Ausschaffungen liefen medial heiß. Nicht mehr so heute. Wäre die Menschenrechtsgruppe Augenauf nicht so hartnäckig am Fall von Joseph Tiakwa dran geblieben, wäre es wohl bei der Diagnose Herzfehler geblieben. Doch Augenauf reichte auch gegen das zweite Gutachten Beschwerde ein.
Also der Beschwerde wurde stattgegeben, das Verfahren musste wieder aufgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft in Zürich muss wieder weitere Einvernahmen machen. Die sind schleppend am Laufen. Die letzte Einvernahme war nach Auskunft des Anwalts der Familie im August 2015. Und wie es weitergeht, ist offen.
Sagt Beatrice Bürgler von der Menschenrechtsorganisation Augenauf. Mehr Infos zum Fall Tiakwa finden Sie online unter www.augenauf.ch.
Rabe Info.
Gerne drängt die Autolobby die Autofahrer und Autofahrerinnen in die Opferrolle. Wie eine Milchkuh würden sie vom Staat gemolken, massive Autosteuern würden abgezwackt und zweckentfremdend investiert. Deshalb müsse das Schweizer Volk nun Ja zur sogenannten Milchkuh-Initiative sagen. In einem Monat wird darüber abgestimmt, ob der Bundeskasse in Zukunft 1,5 Milliarden Franken mehr für den Straßenbau entzogen würden. Wenn die Initiative durchkommt, dürften in Zukunft Erträge aus Treibstoffsteuern nämlich nur noch für den Straßenverkehr benutzt werden. Die Gegner der Initiative ließen vorgestern in der Berner Lorraine eine Modellschweiz von einer Strassenwalze platt drücken. Hinter der Aktion steht der Umweltverband Verkehrsclub Schweiz, VCS. Ich wollte von Matthias Müller vom VCS wissen, warum habt ihr Angst, dass ein Ja zur Milchkuh-Initiative die schöne Schweiz plattwalzen würde?
Ja, wir glauben einfach, dass wenn all diese Gelder verbaut würden, und man kann diese Gelder fast nicht verbauen, weil es schon jetzt in der Straßenkasse viel zu viel Geld drin und es fehlt dann natürlich an anderen Orten. Aber wenn man es tun würde, es besteht zwar auch in der Bauindustrie nicht die Kapazität, das zu verbauen, dann würde die Schweiz faktisch plattgewalzt werden. Wir haben ja in der Schweiz schon jetzt 30% der Siedlungsfläche besetzt durch Straßen. Und wenn man jetzt noch so überdimensioniert investieren würde in neue Straßen, also man müsste, um dieses Geld loszuwerden, schon fast Doppelstockautobahnen bauen, dann gibt das sicher nochmals einen zusätzlichen Verlust von Siedlungsgebiet und auch von Naturflächen. Und das finden wir natürlich als VCS völlig falsch und haben deshalb darauf aufmerksam gemacht.
Anders als der VCS und fast alle Schweizer Parteien sieht es die Autolobby. Dazu gehört in diesem Fall auch der Schweizerische Gewerbeverband. Verbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler argumentiert, jährlich zahlten Autofahrende 9 Milliarden Franken in die Staatskasse, wovon nur ein Bruchteil für die Straßen benutzt würde. Deshalb sei die Milchkuh-Initiative notwendig. Dass dem Bund dann für viele andere Aufgaben 1,5 Milliarden Franken fehlen würden, sieht er nicht als Problem.
Es wird jetzt ein Angstszenario aufgebaut. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesbudget mit 66 Milliarden dotiert ist. Die Einsparung, die nötig ist, ist gerade mal 2%. Und nehmen Sie den Frankenschock, da mussten Firmen mit Einsparungen von 10-15% auskommen. Das muss auch für den Bund möglich sein. Und das ist für den Bund möglich in verschiedensten Bereichen.
Matthias Müller vom VCS schüttelt den Kopf über die Argumente von Hans-Ulrich Bigler. Das Bild von der geschröpften Milchkuh sei ein Mythos. Im Gegenteil, das Autofahren sei in der Schweiz in den letzten Jahren sogar immer billiger geworden.
Denn nicht mal die Teuerung wurde bei den Steuern angepasst. Und das hat dazu geführt, dass wir heute im europäischen Vergleich am zweitgünstigsten sind beim Autofahren. Nur noch in Norwegen ist es günstiger als in der Schweiz. Und deshalb von Milchkuh zu sprechen, ist völlig jenseits. Und jetzt noch 1,5 Milliarden mehr Geld zu wollen, ist einfach ein Raubzug auf unsere Bundeskasse, weil das Geld braucht es nicht. Die Straßenkasse ist jetzt schon überfinanziert. Jedes Jahr werden da Reserven gebildet. Und deshalb sehen wir nicht ein, warum wir für das sparen sollen in ganz wichtigen Bereichen wie der Bildung oder dem öffentlichen Verkehr.
Hans-Ulrich Bigler von der Milchkuh-Initiative, die auch Initiative für eine faire Verkehrsfinanzierung genannt wird, entgegnet darauf:
Die Initiative für eine faire Verkehrsfinanzierung unterstützt den öffentlichen Verkehr. der sich weitgehend auf den Straßen abwickelt. Es ist eben nicht so, dass ÖV gleich Bahn ist, sondern denken Sie an die Trams, an die Busse, an die Postautos. All diese Verkehrsträger, die benutzen die Straße und da gibt es ein schnelleres, ein sicheres Vorwärtskommen.
Matthias Müller vom VCS findet diese Argumentation der Autolobby sehr abenteuerlich. Er traut Hans-Ulrich Bigler und seinem Milchkuh-Initiativkomitee nicht wirklich.
Diese Initianten sind in der Vergangenheit, weiß Gott nicht, aufgefallen durch Förderung des Langsamverkehrs. Also da werden die Velos sicher nicht profitieren, aber auch nicht die Busse, weil die werden weiterhin im Stau stecken bleiben. Denn der Hauptgrund ist, investiert wird in Autobahnen und nicht in Kantonsstraßen und schon gar nicht in kleine Straßen für den Langsamverkehr.
Auch die Rechnung der Milchkuh-Initiative ginge nicht auf, sagt Matthias Müller vom VCS. Zwar flössen nicht alle Autosteuern in den Straßenbau, doch der Bau von Nationalstraßen wie Autobahnen sei ja auch nicht der einzige Kostenfaktor beim motorisierten Straßenverkehr.
Es stimmt nicht mal, dass die Straße für ihre Kosten, jetzt mal abgesehen von den externen Kosten, selber aufkommt, denn Gemeindestraßen sind großmehrheitlich von der öffentlichen Hand finanziert. Deshalb sind die Straßen durch die Abgaben der Autofahrer nur zu 80-90% finanziert und von den externen Kosten spricht man natürlich überhaupt nicht. Also die Belastung für die Umwelt, für die Menschen bei Unfällen, für unser Krankensystem, für unser Gesundheitssystem, das verursacht Kosten pro Jahr von geschätzten 6,5 Milliarden Franken und das ist noch vorsichtig geschätzt und schon auch deshalb Mythos Milchkuh einfach schlicht falsch.
Hans-Ulrich Bigler vom Schweizerischen Gewerbeverband erwidert, bei dieser Rechnung gehe vergessen, dass der Straßenverkehr auch viele Einnahmen bringe. Auch wenn die Schweiz weniger zersiedelt und mehr verdichtet sei, käme es zu Staus. Und auch Bahngroßprojekte wie die NEAD, welche den Gütertransport von der Straße auf die Schiene verlagern wollen, würden nicht von seiner Initiative torpediert.
Das ist kein Widerspruch zu den Ansprüchen und Bedürfnissen des Straßenverkehrs. 70% des Verkehrs werden auf den Straßen abgewickelt. Wir werden immer auf Straßen angewiesen sein. Das steht aber nicht im Gegenspruch wie beispielsweise der Verdichtung. Es geht darum, dass wir die über 21.000 Staustunden, die rund 2 Milliarden Franken Kosten pro Jahr verursachen, ganz markant reduzieren können.
So die Hoffnung vom Milchkuh-Initiative-Befürworter und FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler. Abgestimmt über die sogenannte Milchkuh-Initiative wird am 5. Juni.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 12. Mai, auf Rabe. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und Weblinks zu den gesendeten Beiträgen. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11. Und weil morgen Freitag der 13. ist, gibt es einen abergläubischen Radioblog. Beigetragen zu dieser Sendung haben Karin Bachmann, Lydia Huckebrink und Ann-Karin Stolze. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.